Segen über Kreuz. Das ist die Überschrift über die Predigt heute. Und der Titel ist die Momentaufnahme einer Kindersegnung. Und zwar ist die aus der Geschichte von Josef bzw. von Jakob, die in der Bibelstunde waren, denen ist das vertraut. Da haben wir da gerade drüber gesprochen in der vergangenen Woche. Und ich möchte uns heute alle mit hineinnehmen in diese Geschichte und das so auch für uns alle verfügbar machen. Jakob hatte sich überzeugen lassen, dass sein Sohn Josef lebt, nachdem er Jahrzehnte davon überzeugt war, dass er tot ist. Und Jakob traut sich in seinem hohen Alter nochmal einen ganz neuen Lebensabschnitt anzufangen. Nochmal ganz von vorn zu beginnen. Er lässt seine gewohnte Welt hinter sich, zieht mit seinen Leuten nach Ägypten. Und dort bauen sie sich in der Region Gosen eine neue Existenz auf. Das ist so in groben Strichen der Hintergrund. Und jetzt hören wir diese Geschichte einer Kindersegnung aus 1. Mose Kapitel 48. Und es geschah nach diesen Dingen, dass man dem Josef sagte: Siehe, dein Vater ist krank. Da nahm er seine beiden Söhne, Manasse und Ephraim, mit sich. Also Anlass ist hier die Erkenntnis, unser Vater bzw. Großvater Jakob, den werden wir nicht ewig haben. Der ist in den letzten Abschnitt seines Lebens eingetreten. Er hat nur noch wenig Kraft, aber er hat viel zu geben. Gerade der neuen Generation. Und dann heißt es, da nahm er, Josef, seine beiden Söhne, Manasse und Ephraim, mit sich. Und man berichtete dem Jakob und sagte, siehe, dein Sohn Josef kommt zu dir. Da machte Israel sich stark und setzte sich im Bett auf. Auch Jakob bereitet sich vor. Der Erzähler nennt ihn ab hier Israel, der Name, den Gott ihm gegeben hat, als er jung war, als er seine ersten intensiven, eigenständigen Erfahrungen mit Gott gemacht hat. Israel bereitet sich auf den Besuch vor. Er, der Kranke, den die Kraft verlässt, der wird bei diesem Besuch der Gebende sein. Es geht um Segen. Es geht darum, Menschen in Kontakt zu bringen mit Gott, mit Gottes guten Absichten, mit seinen wohltuenden Wirkungen. Und diese Aussicht, die macht ihn nochmal lebendig, die richtet ihn selber wieder auf, sodass er sich in seinem Bett aufrichtet. Und dann sind sie da und Jakob spricht von früher. Und dieses Mal nicht, weil er die alten Geschichten so gerne erzählt. Das wissen wir gar nicht, ob Jakob die alten Geschichten gerne erzählt. Vielleicht schon. Er macht damit klar, wieso er das jetzt kann. Woher er diese Möglichkeit hat zu segnen. Das ist ja gar nicht selbstverständlich. Vers 3. Und Jakob sagte zu Josef: El Shaddai, Gott der Allmächtige, erschien mir in Luz im Land Kanaan und er segnete mich und sprach zu mir, siehe, ich will dich fruchtbar machen und dich vermehren und ich will dich zu einer Schar von Völkern machen und dieses Land deiner Nachkommenschaft nach dir zum ewigen Besitz geben. Jakob, Israel, ist selbst ein Gesegneter. Er erinnert sich an ein Erlebnis, das er als Jugendlicher hatte, das ihn geprägt hat. Da hat Gott eine Spur in sein Leben hineingezeichnet. Eine Spur, die geblieben ist, die sein ganzes Leben geprägt hat, die weitergegangen ist. Und mit dieser Spur Gottes will er seine Enkel in Verbindung bringen, mit dieser Kraft, mit dieser Güte, mit diesem Segen, von dem er selber lebt. Vers 8. Als Israel die Söhne Josef sah, sagte er, wer sind diese? Eine eigenartige Frage, müsste er doch eigentlich wissen. weiß er auch, das erklärt sich so. Vers 10, Israels Augen nämlich waren schwer vor Alter, er konnte nicht sehen. Und Josef sagte zu seinem Vater, das sind meine Söhne, die Gott mir hier gegeben hat. Das sagte er, nimm sie doch her zu mir, dass ich sie segne. Und als er sie zu ihm gebracht hatte, küsste er sie und umarmte er sie. Das gehört zum Segen dazu, das auszudrücken. Du bist mir wichtig. Du bist geliebt. Du bist angenommen. Einfach weil du da bist, weil Gott dich gewollt hat. Weil Gott dich will. So empfindet es Jakob und das lässt er sie auch spüren. Das drückt er auch aus. Und schon damit gibt er etwas weiter von dem, was er von Gott empfangen hat. Diese Annahme. Und wir merken hier, Segen ist auch etwas Körperliches. Das wird auch über Berührung vermittelt. In den Arm nehmen, die Hand auflegen, wie Jesus das mit den Kindern getan hat, die ihm gebracht wurden. Vielleicht das Zeichen des Kreuzes auf die Stirnzeichen, wie auch immer. Das gehört auch dazu, durch Berührung das auszudrücken. Du bist angenommen, solche liebevollen Gesten. Aber das ist nicht schon alles. Und hier in dieser Geschichte geht es auch nicht um eine Segenshandlung, die eine unter vielen sein können. Segen ist ja was, was man auch immer wieder weitergeben und empfangen kann. Hier geht es um so etwas wie um das Weitergeben des Staffelholzes. Das hat hier nochmal eine ganz besondere und eine einmalige Bedeutung. Da wird auch geklärt, wer von diesen Söhnen Josefs wird der Privilegierte. Wer wird künftig vorne dran stehen? Wer kommt als Zweiter? Da entscheiden sich Schicksale, wenn der Patriarch auf diese Weise Segen weitergibt. Da ist sozusagen sein Testament mit drin. Das ist eine Seite, die wir heute im Zusammenhang von Segen nicht so kennen. Wobei das Umgekehrte sicher gut ist, wenn in dem, was jemand als Vermächtnis weitergibt, der Gedanke des Segens drin ist und der Gedanke, was wird es auslösen und tut es der Familie gut. Insofern ist es schon damit verknüpft, aber hier ist es richtig mit drin. Und das spielt in dieser Geschichte eine große Rolle. Und deshalb muss es gut vorbereitet sein. Und dann heißt es, Josef nahm sie beide, Ephraim mit seiner Rechten zur Linken Israels und Manasse mit seiner Linken zur Rechten Israels und brachte sie zu ihm. Rechts und links, das ist hier wichtig, die größere Portion Segen soll der Erstgeborene kriegen. Manasse. Das ist so. Das war immer so, das soll so sein. Und das drückt sich darin aus, dass Jakob seine starke Hand auf Manasse legen wird, die rechte. Und die weniger starke linke auf Ephraim, den Zweitgeborenen. Und da Vater Jakob nicht mehr viel sieht, baut Josef die Söhne sorgfältig vor ihm auf. Da braucht er dann einfach nur seine Arme auszustrecken und dann stimmt schon alles. Ihnen die Hände auflegen, rechts den ersten, links auf den zweiten, Ephraim, und dann ist alles in Ordnung. Und Josef ist es gewöhnt, die Dinge gut zu durchdenken, sie gut zu planen, sie gut vorzubereiten. Wir lernen ihn in den Geschichten über ihn kennen als einen Mann des Gelingens, dem alles gelingt. Und so hat er auch die Erfahrung, fast immer kommt es auch so, wie er alles vorbereitet und durchdenkt. Diesmal nicht. Vers 14, da schickte Israel seine Rechte aus und legte sie auf Ephraims Kopf, obwohl er der Jüngere war, und seine Linke auf Manasses Kopf. Er legte seine Hände über Kreuz, denn Manasse war der Erstgeborene, heißt es hier. Zum ersten Mal in der Bibel lesen wir vom Segnen durch Auflegen der Hände, aber hier läuft das quer. Seine Hände querte er, übersetzt Martin Buber. Die ganze sorgfältige Vorbereitung, die Josef getroffen hat, wird von Jakob durchkreuzt. Die stärkere, bessere Hand, die liegt auf dem, der nur der Zweite werden soll. Und der Privilegierte, der Erste werden soll, der kriegt nur die linke, schwächere Hand. Segen über Kreuz. Josef denkt, er sieht nicht richtig. Aber bevor er das noch gerade rücken kann, fängt Jakob schon an zu reden und zu segnen. Lassen wir die vier also erstmal so stehen und sitzen und hören, was Israel sagt in seinem Segen. Da heißt es, und er segnete Josef und sprach, kann man jetzt erstmal überlegen, Moment, wieso segnete er Josef? Josef als der Vater dieser beiden Söhne, und darin wird deutlich, wenn er die beiden Söhne segnet, betrifft das auch die ganze Familie, betrifft das das Haus Josef. Segen betrifft immer andere mit, der zieht weitere Kreise. Also das ist kein Verschreiber. Und er segnete Josef und sprach, der Gott, vor dessen Angesicht meine Väter, Abraham und Isaak, gelebt haben, der Gott, der mich geweidet hat, seitdem ich bin, bis zu diesem Tag, der Engel, der mich von allem Übel erlöst hat, segne die Knaben. Und in ihnen werde mein Name genannt und der Name meiner Väter, Abraham und Isaak. Und sie sollen sich vermehren zu einer Menge mitten im Land. Jakob, der fängt nicht einfach an, gute Wünsche zu äußern, sondern er fragt zuerst, wer ist das eigentlich, der euch da segnet? Was ist das für ein Gott? Das macht er erstmal gegenwärtig. Was ist das für ein Gott? Was sagt man da? Was würdet ihr euren Enkeln sagen, was ist das für ein Gott, in dessen Namen ihr sie zum Beispiel segnet? Interessant, wie Jakob das ausdrückt. Man könnte ja denken, na, dann sagt er eben was über Gott, wie Gott so ist, was er so gelernt hat. Gott ist allmächtig und Gott ist so und Gott ist dieses. Das macht Jakob nicht. Er beantwortet die Frage anders. Nämlich so, wie habe ich Gott erfahren? Das sagt er. Wie habe ich Gott erfahren? Er beantwortet sie aus seinen eigenen Erfahrungen heraus. Wie hat das bei mir angefangen mit Gott? Wobei die Sache mit Gott hat ja gar nicht bei ihm angefangen. Er ist ja selber in eine Geschichte hineingestellt worden, in eine Geschichte mit Gott, in seiner Familie. Das waren seine ersten Berührungen. Und er segnete Josef und sprach, der Gott, vor dessen Angesicht meine Väter Abraham und Isaak gelebt haben. Da hat er das schon beobachtet, gesehen, gehört, als Kind. Dieser Gott, den ich so kennengelernt habe. Ein Gott, der sein Gesicht zeigt, mit dem man leben kann. Das hat er beobachtet an seinem Vater Isaak, an seiner Mutter Rebekka. Und das hat er bei seinem Großvater Abraham gesehen und bei seiner Großmutter Sarah. Das war wichtig, das war ein wichtiger Anschlusspunkt. Und es ist bei Jakob nicht bei dem Beobachten geblieben. Jakob ist damals weg von zu Hause, ganz alleine. Und als er ganz alleine war, ist ihm dieser Gott begegnet. Und da hat seine persönliche Geschichte mit ihm angefangen. Der Gott, der mich geweidet hat, sagt er, seitdem ich bin, bis zu diesem Tag. Dieser Gott, sagt er, ein Hirte. So hat er ihn erlebt. Ein Gott, der mich geweidet hat, als er alleine unterwegs war, als er das gebraucht hat. Nichts in der Tasche, nichts in der Tasche, nichts in der Lage, sich zu schützen. Der jugendliche Ausreiser Jakob hat eine Art Vertrag mit Gott gemacht. Er hat gesagt, wenn du mich schützt, wenn du mich versorgst, wenn ich heil wieder hierher zurückkomme, dann sollst du mein Gott sein. Und Gott hat. Dieser Gott, sagt er, der mich geweidet hat, seitdem ich bin, bis zu diesem Tag. Und er setzt ein drittes Mal an, indem er sagt, was ist das für ein Gott? Er sagt, der Engel, der mich von allem Übel erlöst hat, segne die Knaben. Der Engel, das ist jetzt nicht ein untergeordnetes Dienstpersonal Gottes, sondern das ist der Engel des Herrn. Das ist Gott selbst in seiner irdischen Erscheinungsform, sozusagen in Verkleidung. Der Engel, der mich von allem Übel erlöst hat. Wenn ich festgesteckt habe, wenn ich mich selber nicht befreien konnte, dann kam er in ganz unterschiedlicher Form, in ganz unterschiedlichen Boten. Engel heißt ja Bote. Und hat mich wieder gelöst, hat mich wieder losgemacht, hat mich wieder in Freiheit gebracht. Dieser Gott segnet euch. Dreimal sagt Jakob dieser Gott, mit der Kraft dieses Gottes, der mit Menschen solche Erfahrungen, mit dem Menschen solche Erfahrungen machen, mit der Kraft diesen Gottes werdet ihr gesegnet. Ein Gott, mit dem man leben kann, der schützt und versorgt wie ein Hirte. Ein Gott, der Bindungen löst und frei macht. Dieser Gott segnet die Knaben. Für uns sind es vertraute Bilder. Für Jakob sind sie gewachsen aus seiner Erfahrung mit diesem Gott. Er hat es noch nicht in seiner Bibel gelesen, die gab es noch nicht. Er hat es auch nicht gelernt. Zum ersten Mal in der Bibel wird Gott hier im Bild eines Hirten gesehen. Also Jakob kam auf diese Idee aus seiner Erfahrung heraus. Zum ersten Mal wird in der Bibel wird von Gott als einem Löser gesprochen, als einen, der Menschen befreit, der jemanden loskauft, befreit. Auch das hat Jakob nicht im Bibelunterricht gelernt, sondern das hat er so erlebt. Und er hat für seine Erfahrungen mit Gott Bilder gefunden, Vergleiche, die treffend sind. Und sagt, dieser Gott, der segnet diese Kinder. Und nicht nur, dass sie von Negativen verschont bleiben, das ist eine enorm positive Kraft. In ihnen werde mein Name genannt und der Name meiner Väter, Abraham und Isaak. Und sie sollen sich vermehren zu einer Menge mitten im Land. Segens etwas Fruchtbares, der lässt wachsen, der lässt mehr werden, der geht weiter in kommende Generationen. Gesegnete, die werden zu einem Faktor im Land. Die bekommen Gewicht, die geben diese Wirkung weiter. Also die werden nicht zum Endstation für diesen Segen. Der fließt weiter. So sagt Jakob, so soll es passieren mit diesen beiden Jungen. So soll es sein mit der jungen Generation. Zu der Zeit waren die eher schon Jugendliche. Und so gibt Jakob weiter, was er selber empfangen hat. Lässt diese Bewegung weitergehen zu denen, die jetzt jung sind. So hören wir also, wie der alte Jakob den Segen Gottes weitergibt an seine Enkel. Und wir erinnern uns nochmal an diese eigenartige Szene, in der das geschieht. Segen über Kreuz. Und jetzt, wo Jakob ausgeredet hat, versucht Josef das Missverständnis zu korrigieren, versucht das alles ein bisschen gerade zu rücken. Vers 17. Und als Josef sah, dass sein Vater seine rechte Hand auf Ephraims Kopf legte, war es schlecht in seinen Augen. Und er fasste die Hand seines Vaters, um sie von Ephraims Kopf wegzunehmen, auf Manasses Kopf. Und Josef sagte seinem Vater, nicht so, mein Vater, denn dieser ist der Erstgeborene. Lege deine rechte auf seinen Kopf. So doch nicht, Vater. Oder wie Thomas Mann Josef sagen lässt in seinem Josef-Roman, das schlechte Licht ist schuld, dass du dich mit Verlaub gesagt etwas versegnet hast. Willst du es nicht rasch noch verbessern, die Hände ins Rechte vertauschen und vielleicht nur noch einmal Amen sagen? So lässt er Josef reden. Jakob will nicht. Vers 19. Aber sein Vater weigerte sich und sprach, ich weiß es, mein Sohn, ich weiß es. Auch er, der Zweitgeborene, auch er wird zu einem Volk werden und auch er wird groß sein. Jedoch wird sein jüngerer Bruder größer sein als er und seine Nachkommenschaft wird eine Fülle von Nationen werden. Und er segnete sie an jenem Tag und sprach, mit dir wird Israel segnen und sagen, Gott mache dich wie Ephraim und wie Manasse. So setzte er Ephraim vor Manasse. Soweit diese Geschichte einer Kindersegnung, jugendlichen Segnung. Und wir wollen drauf gucken und sagen fragen, was sagt uns diese Geschichte heute? Ich möchte zwei Fragen an Sie stellen, an diese Geschichte. Zum einen ganz praktisch, wie können wir das tun, segnen? Was sagt uns diese Geschichte darüber, wie wir ganz praktisch segnen können? Und das kam ja alles schon vor, brauche ich bloß nochmal zusammenzufassen. Zum einen ist Segnen weitergeben, was wir empfangen haben. Und womöglich merke ich, was soll ich jetzt weitergeben? Vielleicht merke ich, jetzt ist erstmal das dran, empfangen. Jetzt ist erstmal dran, mich neu von Gott segnen zu lassen. Und auch die Entlastung, das, was ich hier zu geben habe, das ist nicht meine Kraft. Jakob hatte nicht viel Kraft, als er diesen Segen gegeben hat. Er musste sich ganz mühsam im Bett hochrappeln, vielleicht mit Hilfe. Und trotzdem konnte er diesen Segen weitergeben. Also zuerst gehört dazu, sich selber segnen lassen von Gott. Mich selber hineinstellen in diese Geschichte oder mich erinnern, dass ich drin stehe, in diese Bewegung von Gottes Segen durch die Generationen. Dann ein zweites, was vielleicht, woran wir auch nicht so selbstverständlich denken, dass er zuerst sagt, wer ist das eigentlich, dieser Gott, in dessen Namen ich segne, der selber eigentlich segnet. Was ist das für ein Gott? Und diese Frage so nachgehen, wie Jakob das getan hat, in unserem eigenen Leben. Wo ist die Spur dieses Gottes in meinem Leben? Wie habe ich ihn erlebt? Wie hat das bei mir mit ihm angefangen? Welche Menschen waren für mich ein erster Hinweis auf diesen Gott? Welche Menschen sind mir zum Segen geworden? Und eine Sprache dafür finden, so wie Jakob hier ganz neue Bilder und Vergleiche für Gott findet. Und das dann ausdrücken. Und drittes, unsere Annahme, unsere Liebe ausdrücken, auch körperlich, in liebevollen Gesten. Und damit selber zu einem Symbol für Gottes Annahme werden. Zu einem Schlüsselloch, durch das die Liebe Gottes fällt, ein Strahl der Liebe Gottes auf jemand anderen. Also segnen lernen von Jakob, das ist eine Spur. Die zweite Spur, die kommt aus dieser eigenartigen Szene, aus dieser Frage, warum macht er das so über Kreuz? Warum bringt er alles durcheinander, was Josef sich so schön ausgedacht hat und was herkömmlich sich so gehört? Warum diese Vertauschung? Und da gibt es mehrere Antworten, die für uns auch wichtig sein können. Zum einen gibt es eine geschichtliche Antwort. Die diese Geschichte gehört haben später, die wussten das. Die wussten, dass Ephraim, der Zweitgeborene, das ist der bedeutungsvollere Stamm. Der ist im Zentrum von Israel, der ist groß, der hat Gewicht. Das ist der wichtigste von allen 10 Stämmen des Nordreichs, sodass zum Beispiel der Prophet Hosea, wenn er die 10 Stämme des Nordreichs bezeichnen wollte, dann sagt er einfach Ephraim. Das stand für das alles, weil es das Hervorstechendste war. Also die wussten, dass der Ephraim, die Geschichte ging so weiter. Das ist die geschichtliche Antwort. Eine biografische Antwort. Jakob hat es selber so erlebt. Jakob war selber der Zweite, hätte der Zweite sein sollen und hat mit seiner klugen Mutter Rebekka, seinem damals auch blinden Vater, Isaak ausgetrickst, sodass er auch den Segen des Erstgeborenen bekommen hat. Mag sein, dass so eine Erfahrung, wenn jemand selber erfahren hat, es kann auch anders laufen, es muss nicht immer alles, dass es offen macht für ungewöhnliche Wege, das kann helfen, andere dazu verstehen, anderen dazu helfen. Unsere Erfahrungen haben auch eine Gefahr, nämlich, dass wir denken, so ist es bei mir gewesen, so war es richtig, das ist doch gut weitergegangen. Und das ist doch auch richtig für alle. Das müssen doch alle so erleben. So müsste es jetzt bei allen laufen. Das kann auch eine Gefahr sein, das zu nutzen, aber auch offen dafür zu sein, andere Menschen gehen andere Wege. Und Gott hat andere Geschichten mit anderen. Aber vielleicht hat Jakob auch deshalb hier über Kreuz gesegnet, weil es seine persönliche Erfahrung war. Eine dritte Antwort, eine vielleicht psychologische Antwort oder erfahrungsmäßige. In dieser Geschichte und in ihren Folgen spricht sich eine Erfahrung aus, nämlich die Erfahrung, wir sind nicht einfach nur die Folge unserer Startbedingungen. Manasse ist der Erste, der hat die allerbesten Bedingungen, der wird am meisten gefördert, also wird auch das meiste aus ihm werden. Bei Ephraim sieht es ein bisschen anders aus und natürlich wird er dann auch ein bisschen weniger und so weiter. Natürlich stimmt das oft. Wer gute Startbedingungen hat, das ist natürlich was ganz Wichtiges, was Wertvolles. Wer im Schutz einer guten Familie aufwächst, einer starken Familie, wer angeregt wird, wer gefördert wird, wer sich an Grenzen abkämpfen kann, wer also alles so kriegt, wo man sagt, das ist für Kinder wichtig, wer gute Großeltern hat, die noch was auffangen können, das sind gute Startbedingungen, das wirkt sich aus. Aber nicht immer. Manasse hat erstklassige Startbedingungen und wird nur Zweiter. Das ist nichts Mechanisches. Und das ist vor allem dann wichtig, wenn es umgekehrt ist, wenn Kinder schlechte Startbedingungen haben. Und das ist ja leider auch nicht selten, dass Kinder unter ungünstigen Bedingungen aufwachsen, sind nicht geschützt, werden verletzt von denen, die sie brauchen, auf die sie angewiesen sind, erleben die Welt als regellos und chaotisch. Und da kann man sagen, na, ist doch klar, dass aus denen später mal nichts wird, dass die nicht belastbar sind, dass die also später die Therapeuten beschäftigen und die Ärzte und die sozialen Einrichtungen und wenn es schlecht kommt, vielleicht auch noch die Gerichte. Gott sei es geklagt, ist das oft so der Fall, aber eben nicht immer. Ephraim wird hinten angestellt, aber er wird der Erste. Und man sagt, 20% solcher Kinder ungefähr wird geschätzt, die unter ganz ungünstigen Bedingungen aufwachsen, werden wider alle Erwartungen später stabil, belastbar, gesund, kriegen was auf die Reihe und kommen mit dem Leben zurecht. Also kann man nicht sagen, so läuft die Schiene, da sitzt es, also wird es auch dort landen. Das sind alles nur Wahrscheinlichkeiten und in dem Fall ist es natürlich eine tröstliche Nachricht, dass man das, auch diese negative Folge, dass sie nicht so zwingend ist. Unsere Voraussetzungen sind wichtig, aber wir sind nicht einfach das Ergebnis unserer Startbedingungen. Gott macht hier was ganz anderes draus. Das ist so diese erfahrungsmäßige Antwort. Und eine vierte, wenn wir fragen, warum begeht Jakob diese Ordnungswidrigkeit? Eine Antwort, die etwas sagt über Gott. Eine theologische Antwort. Als Josef ihn darauf hinweist und sagt, nicht so, Vater, du hast es gerade hier ein bisschen durcheinander gebracht, ich helfe dir mal sortieren. Der ist der Erste. Nur sagt Israel, ich weiß, mein Sohn, ich weiß. Und wir können überlegen, haben am Mittwoch auch überlegt, was weiß Jakob hier, was weiß Israel? Israel weiß, dass Israels Gott das öfter macht, was hier passiert, dass er die Rollen vertauscht. Israel weiß von Gottes überraschenden Wendungen. Der Kleinste wird der Größte sein, der Letzte wird zum Ersten. Israel weiß, dass dieser Gott immer neue Wege geht, dass er immer mal alte Ordnungen durchbricht, dass er oft handelt entgegen unseren menschlichen Erwartungen und Berechnungen und Planungen. Dass dieser Gott sich nicht manipulieren lässt, dass er sich nicht berechnen lässt. Und dass Gottes Segen nicht einfach nur unsere menschlichen Voraussetzungen multipliziert. Wer schon viel hat, der kriegt von Gott noch mehr. Und wer nicht so viel hat, der kriegt nur ein bisschen dazu. Dass Gott das so nicht macht. Dass Gott unsere Reihenfolge manchmal durcheinander würfelt. Und dann wird etwas Gutes daraus. Und er weiß, dass wir keinen Rechtsanspruch haben auf seinen Segen. Auf welche Weise und wann und wie viel. Sondern dass Gott seinen eigenen Weg geht. Das ist die theologische Antwort. Wir haben keinen Rechtsanspruch. Wir können Gottes Segen nicht steuern. Und das ist nicht schlimm. Das brauchen wir auch nicht. Gott schenkt uns den Segen. Und so wie er es macht, wie er es zuteilt, so ist es gut. So kommt etwas Gutes dabei heraus. Auch wenn es erst nur Protest gibt. Und das hat Jakob erfahren, bei allem Schweren, das er erlebt hat, ist das sein Fazit. Dieser Gott, das ist der Gott, der mich geweidet hat, seitdem ich bin, bis zu diesem Tag. Von diesem Gott sind wir gesegnet. Amen.